almost heaven. Older Twitch chat, all these emotes, wondering how to spell that. Now we're older, everyone's moved on, but I remember Twitch chat from those days that are gone. Twitch emotes from long ago made you feel you're not alone. Kappa Pog Champ, keep a forehead, Bible thumb, Twitch emotes. I remember typing Dan's game, forehead swift rage, PJ salt and fail fish. Life was easy, spamming all the time. TOS was nowhere, so everyone's feeling fine. Twitch emotes from long ago made you feel you're not alone. Kappa Pog Champ, keep a forehead, Bible thumb,
Twitch emotes.
Still hear his bark in the morning hour.
The Frangard set.
His doggy emote reminds me of a time far away. Looking at a chat, I get a feeling that I miss emotes from yesterday. Twitch emotes from long ago made you feel you're not alone.
Kappa Pog Champ.
Cap is Kappa.
Bible thumb.
Twitch emotes. Pepe hands. Twitch emotes. Bible thumb.
So, da bin ich. Heute spontaner, kurzer Stream. 19:30, 19:45 oder so ist auch schon wieder vorbei. Ich habe auch keinen besonderen Plan. Wir machen mit Niri wahrscheinlich nicht weiter. Das machen wir bei einem gesonderten Stream, wo das dann auch eben. Ja, 2 Stunden ungefähr, würde ich sagen. So bis 19:45 Uhr ist Maximum. Ich muss gerade noch mal kurz meine Pillen schlucken hier. Kommt doch vor. Ob ich NeoWeb im Stream jemals mache, weiß ich ja nicht. Also, okay, Chat, was gibt's? Der Tommy schreibt, ich habe auf der Arbeit wirklich keinen Bock mehr auf Visual Studio, das kann ich verstehen. Für C-Sharp, was soll ich als Alternative einrichten? Vim oder wie es Visual Studio? Rider bzw. JetBrains geht leider nicht. Warum ist das? Es ist doch sogar mittlerweile kostenlos. Wobei, ich glaube, es ist nur kostenlos für Non-Commercial Use. Aber es checkt doch eh keiner. Das überprüft doch keiner. Also, ganz ehrlich, ich tippe drauf, dass Visual Studio wahrscheinlich immer noch am besten ist. Neben Rider. Ja, da müsste irgendein Lizenzprüfungsdude bei dir auf den Rechner gucken, im Leben nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand... Sag aber nicht! Ich kann nichts dafür, der Max hat's gesagt. Baldios, moin. Keine Garantie, ne? keine Ahnung. Ich kann's mir nicht vorstellen, wie die das überprüfen wollen. Es kann doch auch sein, dass du Non-Commercial Use machst damit. Du programmierst damit nur hobbymäßig. Benutzt halt zufällig den gleichen Rechner wie für die Arbeit, aber ich meine. Und weißt du, was noch besser ist? du kannst theoretisch die Trial von Ryder, die kannst du immer wieder resetten. Indem du das, musst du mal suchen danach. Du musst ein spezielles Verzeichnis löschen, dann resettet sich immer die Trial Period. Was findest du besser, NeoVim oder Vim? Ich habe da keine große Präferenz, weil meine Vim-Config... Warte mal kurz, was ist... ich habe schon gedacht, hier Golden Kappa am Start. Ich habe da keine Präferenz, weil meine Vim-Config ist ziemlich minimalistisch. Kann ich dir gleich schon mal zeigen, nachdem ich den Mini-PC hochgefahren habe. Dauert kurz. Die ist, keine Ahnung, 40 Zeilen lang mit ein paar kleinen Sachen drin. Dementsprechend, nachdem ich Vim... Also ich war ja früher ne Hardcore-Vim-User. Mit tausenden Plugins und allem möglichen. Noch in Zeiten, bevor es NeoVim gab. Da war das richtig abartig. Da waren das alles Vim-Script-Plugins, die sich gegenseitig teilweise gebissen haben und nicht richtig miteinander funktioniert haben. Ganz, ganz schlimm. Und teilweise ultra laggy. Wenn man da hat einer Fuzzy Search in Vim-Script programmiert. Das war lahm, Alter. Und es war geruckelt. Und es war ganz eklig. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, Max, es hat doch überhaupt keinen Sinn, wenn du dein Vim so ultra customized, weil dann gewöhnst du dich an deine Config und wenn du mal auf dem Server unterwegs bist, musst du dich wieder umgewöhnen. Die hatte ich auch Plugins von dem. Klar, damals hat jeder T-Pope Plugins. Genau, so und... Ach so, mein Logitech. Ich hab doch meine Makros letztens disabled. Da sind wir. Ah, deswegen hier wirst du sehen. Den Firefox auf. Wirst du sehen, meine Vim-Config ist halt echt. Da ist mehr oder weniger nichts großartig drin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, warum, was das alles ist, was in meiner. Also, okay, lass mal kurz gucken, ob ich meine Vim-Config selbst überhaupt noch checke, ja? Irgendwelche Syntax-Completion-Dinger, die ich nie verwende. Scroll-Jump, das ist, glaube ich, wie viel Platz oben und unten ist beim Scrollen. Oder so. Nee, wie viele Spaces für einen Tab? Shift-Width, keine Ahnung. Shift-Round, keine Ahnung. Expand-Tab, keine Ahnung. Smart-Tab, keine Ahnung. Set-Number, dass vorne die Zeilennummer drin ist. No-Fold-Enable... Ach, ich kann kein Code-Folding machen. Ja, okay. Script-Encoding UTF-8, keine Ahnung. Cursor-Line ist das hier, dass der aktuelle Zeile unterstrichen ist. No-Wrap, das ist, wenn es am Ende des Terminals ist. Also quasi hier. Dass es dann nicht rumwrappt in die nächste Zeile. So, Ignore-Case. Wahrscheinlich für Suche und sowas. Das ist Case-Insensitive, Smart-Case, keine Ahnung. Maus ausgeschaltet, dass man das ordentlich im Terminal verwenden kann. By the way. Chat. Warum ist denn meine Maus im Terminal wieder kaputt? Ach, weil ich hier gar nicht das selbstkompilierte West-Term habe. Okay, whatever. So, Syntax-Highlighting on, kein Swap-Files erstellen, irgendwas für die Suche. Ich habe absolut keine Ahnung. Dass er sich die Undo-Steps merkt pro File und die History halt hier speichert. Dass ich 1000 Mal Undo machen kann und 10.000 Mal Undo-Reload, ich habe keine Ahnung. Dass er sich merkt, wo ich zuletzt in der Datei gewesen bin, wenn ich sie schließe. Und dass der Cursor hier wechselt. Guck, also wenn ich hier bin und drücke Insert, damit der Cursor... Seht ihr, ne? Krasse Unterschied. Das ist das. Ansonsten ist das alles Default. Ich habe da nichts großartig umgemappt. Und das werde ich auch nicht weiter ummappen. Weil jedes Mal, wenn ich auf den Server gehe, vergesse ich sonst, wie man Vim richtig bedient. Und das muss ja nicht sein. Deswegen habe ich keine Präferenz, was Vim oder NeoVim angeht. Wo auch immer hier gerade die Frage war, ich... Chatterino. Nee, Relative Line-Namen, was mache ich? Ich benutze keine Vim-Motions für Zeilen davor, Zeilen danach. Oder so gut wie keine. Katze Baumarkt, wie? Ich glaube, das kenne ich. Nee, das kenne ich nicht. Das ist wie das ZDF Instagram-Format macht. Im Hochformat. Bei uns beim Edeka ist auch eine, die immer davor rumgammelt auf dem Parkplatz. Ja, eine feine Katze ist es. Die findet wenigstens die Leckerlis. Ich kenne bei uns genug. Ich versorge ja hier alle Katzen der Nachbarschaft mit Leckerlis. Die sind dann so blöd, wenn du denen hinwirfst, dann finden sie es nicht und so. So muss das sein. Ja, also das habe ich jetzt ja beantwortet. Ich habe da keine Präferenz, ob Neo, Vim oder Vim. Ich werde wahrscheinlich hauptsächlich Vim benutzen, weil ich keine Zusatzconfigs habe und das benutze, was halt standardmäßig dabei ist, was ja meistens eher Vim als Neo, Vim ist. Was ist ein BKH? British Kurzhaar. Aha. Ich würde alle Katzen nehmen. Eine Stunde heimfahren, dann viel Spaß. Ich hoffe nicht mit dem Zug. Weil das wird Pains Champ, da wird aus einer Stunde mal schnell zwei Stunden. Ich futter schnell noch nebenbei mal einen Apfel. Ich habe letztens gelesen. Es gibt neue ESP32s. Stimmt das? Oder haben die Mist... Ah, die Mist, ich habe ein YouTube-Video gesehen, glaube ich, war das. Die haben gesagt, es gibt neue ESP32s. Ja doch, hier, ESP32P4. Habe ich noch nie gehört, was das ist. 360 MHz. 768 RAM. MB Flash. Das ist ja ein 55 GPIO. Das ist ja ein zweimal. Okay, ey, das ist ja ein richtiges Power-Ding. Aber das ist wahrscheinlich auch alles andere als stromsparend, hä? Weiß. Gute Frage. Bei Espressif ist es ja manchmal so, dass die teilweise Dinger angeblich releasen. Alter, was wird dir wieder empfohlen? Ich scroll hier jetzt nicht runter. €26. Boah. Na gut. Da ist ein Mobilfunkmodul mit oben drauf. Bei AliExpress kostet so ein kleines Entwicklerboard 11,39. Ja, die neuen Raspberry Pis. Also es gibt jetzt ja wieder einen Vierer. Mit 3 Gig, weil halt RAM so teuer ist. Und das lohnt sich nicht. Ganz ehrlich, wenn ich sowas bräuchte, dann würde ich mich, glaube ich, nur noch unter einer Bedingung, für den Raspberry Pi entscheiden. Und das ist, wenn ich die GPIOs brauche, weil ich irgendwas machen will, was irgendeinen Header braucht oder irgendwas, was in die GPIOs angeschlossen wird und sowas. Dann würde ich mich nach wie vor für den Raspberry Pi entscheiden. Also wenn ich was brauche, wo Linux draufläuft plus GPIOs, wenn ich nur einfach GPIOs brauche, dann nehme ich einen ESP32. Nicht unbedingt den hier, aber sonst was. Und ansonsten würde ich mir wahrscheinlich irgendeinen Mini-PC kaufen und mich freuen. So, was haben die denn hier? ESP32H2. C3, C5, C6. Ist das der mit Zigbee? C5, einer davon hat Zigbee. Okay, keine Ahnung. Das Video scheint nicht zu stimmen, dass es da neue gibt. Das ist wohl Blödsinn. Gibt es neue ESP32? Irgendwo. Ich hatte letztens, wie gesagt, ein Video. Vielleicht war das auch das. Vielleicht war das auch das von der CES, wo ich gesehen habe. Also es gibt ja einen ESP32, es gibt einen ESP mit Zigbee. Haben wir sogar im Stream schon mal verwendet. Ich weiß nicht mal genau welcher. C6 ist das. Das haben wir im Stream verwendet und das hat auch echt ganz gut funktioniert. Ich habe das hinten bei mir im Stall hängen, das Ding immer noch. Und da ist ein Thermometer für den Fischteich dran. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ein guter Mini-PC als Raspberry Pi-Ersatz ist, wenn man eben was Kleines mit ein bisschen Power braucht und möglichst kompakt. Da kenne ich mich nicht aus. Der hat mal eine Weile richtig gute Videos gemacht für so Home-Lab-Equipment, was Netzwerk angeht und auch so Mini-PCs und sowas angeht. Muss man mal ein bisschen Ausschau halten. Aber so Mini-PCs gibt es ja mittlerweile echt jede Menge. Vielleicht nur bedingt Minis-Forum, weil die Dinger sind einfach viel zu gut. Ja, also die haben viel zu viel Power für das, was man braucht und kosten dementsprechend auch mehr. Da würde ich mir irgendwas anderes raussuchen. Aber da gibt es ja zig solche Channels auf YouTube, die sowas testen. Die kenne ich nicht. Also das sagt mir was, aber diese Kiste, keine Ahnung. Es gibt ja auch noch ein paar andere Dinger, so im Raspberry Pi Formfaktor. Wobei da halt das Ding ist, die sind teilweise auch nicht wirklich viel billiger. Und ja, haben halt nicht das Ökosystem vom Raspberry Pi. Was halt ziemlich suckt, ne? Weil wenn ich Raspberry Pi Formfaktor und Raspberry Pi will, dann will ich auch das ganze Ökosystem von Raspberry Pi. Ich brauche kein Mini-PC. Ging bloß darum, dass Raspberry Pis so teuer sind. Ubuntu hat jetzt 6 GB Mindestrequirement. Moment. Disk Space oder RAM? Warum? Alter, Debian läuft auf irgendeiner Kartoffel. Minimal. Ich glaube, Debian selbst sagt 2 GB. Aber Debian läuft wahrscheinlich auch auf auf, also so ein minimal Debian läuft wahrscheinlich auf 256 oder so. Vermutlich für GUI, ja, das kann natürlich sein. Ja, wenn es für Desktop mit GUI ist, okay. Aber was ist denn mittlerweile so bloated an Ubuntu? Weil die Sachen, die mir an Ubuntu auf den Sack gegangen sind, sind einmal Snap. Also das normale Pakete, die du über apt installierst, auf einmal unter der Haube Snaps sind. Und ich mag NetPlan nicht. Deswegen auf dem Server, wenn es für mich privat ist, Debian beste. Auf der Arbeit in der Firma ist es halt Red Hat, kommst du nicht drumherum. Hat mal irgendjemand bei uns entschieden, muss Red Hat sein? Und die kaufen ja auch massig Red Hat Lizenzen. Ich will nicht wissen, wie viel Hunderttausende oder was auch immer die da an Lizenzgebühren an Red Hat bezahlen. Ich habe prinzipiell erstmal nicht direkt was gegen Snap. Was ich blöd finde, ist, wenn du denkst, du installierst ein Systempackage und dann ist es ein Snap. Ja, zum Beispiel, dass die Dinger halt standardmäßig im Container sind und die dann teilweise, wenn du dateisystemmäßig drauf zugreifen willst, die nicht die Config-Dateien nehmen, von denen du denkst, dass sie die nehmen, oder wenn du drauf zugreifen willst, du von anderen Ort musst und das ist, ja, also Firefox ist ja mittlerweile auch einen Snap standardmäßig, selbst wenn du es über apt installierst. Aber nicht auf dem Server. Ihr wisst, ich bin Archboy. Nicht Archboy. Arch Linux Fanboy. Archboy. Aber nicht auf dem Server. Wir hatten es letztens. Wir haben letztens Arch Linux auf dem NAS installiert, um zu gucken, ob es mit einem Release Candidate Kernel besser läuft, was die Netzwerkkarte angeht. Und das ist genauso verbuggt mit dem Release Kernel wie sonst. Gibt's Winget auf Linux? Nee, oder? Nee. Was? Okay, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich glaube nichts, was man braucht unter Linux. Habe ich übrigens hinzugefügt. Ich habe neue Emotes hinzugefügt. Was gibt's zu futtern? Toastbrot mit Käse drauf. Rosinenbrötchen mit Quark und Banane und ein Apfel. Installier mal PowerShell unter Linux. Nee. Ich weiß, dass es das gibt. Aber ich muss mich ja nicht zwangsläufig da irgendwie geißeln unter Linux. Wobei ich sagen muss, PowerShell, ohne Scheiß, Leute. Ich mag den Ansatz von PowerShell eigentlich. Ja, bei PowerShell ist es ja so, im Vergleich, Chat, Frage an euch. Ich weiß, wir haben ja viele Linux-Leute, ja? Habt ihr schon mal PowerShell verwendet, um was zu automatisieren oder zu skriptoren? Weil, wie gesagt, als interaktive Shell finde ich PowerShell Mist. Ja? PowerShell hat ja ein bisschen anderen Ansatz als Bash oder ZSH oder Fish oder so. Bei Linux ist es ja so, wenn ich jetzt das hier mache, ne? Das ist Text. Also, der Output von ls-la wird hier nach grep gepiped. Das ist einfach nur Text. Bei PowerShell ist es so, da sind hier Objekte. Da geht nicht Text drüber, sondern wirklich Objekte mit Informationen. Das heißt, in PowerShell, das ist jetzt Pseudo-PowerShell-Code, weil ich keine Ahnung von PowerShell habe, ja? Da könnte ich sowas hier machen wie find file kekkel.txt und dann könnte ich sagen show. Size oder sowas, ja. Das wird, sowas könnte man in PowerShell machen. Weil das nicht Texte, sondern Objekte sind, die hier drüber gehen. Finde ich vom Ansatz her eigentlich extrem nice. Habe ich noch nicht ausprobiert. Nee. Du durftest heute ein Enterprise-Netz aufsetzen mit Unify. Es stand Word genau. Kunde wünscht Enterprise Network mit Unify mit zwei UDMs, sind das was? Tree Machines. Tja, dann hat er jetzt ein Enterprise Netzwerk. Das liegt wahrscheinlich daran, dass derjenige auf YouTube Videos geguckt hat und sich die Videos von den ganzen Influencers angeguckt hat, die Unify komplett loben bis zum Abwinken. Und da hat er sich gedacht, oh, das ist das Profi-Equipment. Aber im Ernst, je nachdem, was die hier haben wollen, tut das Unify-Zeug easy für die. Und dazu kommt, ich habe keine Ahnung von größeren Unify-Netzwerken. Ich hatte selbst bei mir ein paar, drei oder vier Unify-Access Points bei mir daheim. Aber die habe ich schon seit vor Jahren, habe ich das wieder abgebaut. Habe jetzt was anderes. Mir hat das nicht gefallen. Und die Access Points waren nicht so geil, von der Abdeckung her. Und ich verstehe nicht warum, obwohl ich wirklich mehr als genug hatte. Was ist KMU in dem Fall? Kleine und mittlere Unternehmen oder was? Die ganzen Abkürzungen immer. Ja, okay. Da habe ich aber noch Glück gehabt, ey. Das sagt mir irgendwas. Ist das nicht so ein Ding, wo der Kernel auf verschleiert oder randomized, wo im RAM Funktionen liegen zum Aufrufen? Ne. Ah! Okay. Ja, ey, fast, ja. Also ich meine, bei so vielen Abkürzungen kann man schon durcheinander kommen. Dann habe ich keine Ahnung, was CASM ist. Ist das was für CAC Assembler? CAC Assembly. Ach, ist das, wo der Browser in dem... Wo ist Container? Ja, das kenne ich. Doch, das kenne ich. Ich glaube, das habe ich sogar mal ausprobiert. Da sah das aber noch hässlicher aus früher, oder? Wie kann man das installieren? Ich glaube, ich habe sowas schon mal ausprobiert. Hier. Chat, ist GitHub down? Microsoft sollte ein bisschen mehr in GitHub investieren als in AI. GitHub ist down. Excellent. Geil. Was machen die eigentlich in letzter Zeit? Ja, gucken wir mal. Angeblich ist hier alles ab. Gerade. Das ist schon mies, oder? 93% Uptime. Ja, aber das habe ich schon mal ausprobiert. Das kommt mir jetzt, wo ich mir angucke, kommt mir das bekannt vor. Okay, jetzt ist die Seite ja auch komplett down, es geht gar nichts mehr. Jetzt hängt es einfach nur noch. Hat da einer den Load Balancer rebootet oder? Oh, es hat geladen. Oh, nee, hat's nicht. Ah, nee. Gateway Timeout. Nein, nicht. So, wir machen mal kurz Update und dann Reboot. So, ein Kernel dabei. Kein Kernel dabei, da müssen wir auch nicht rebooten. Meinst du, es ist ein DNS-Problem? Kann sein, intern bei denen dann, aber... sind ja oftmals DNS-Probleme. Ist bei dir wieder da? Bei mir noch nicht. Also die Projektseiten gehen anscheinend, aber Profilseiten gehen nicht. Nee. Das ist broken. Das GitHub ist kaputt. Wieder weg. War nur G-Bail. Na gut. Kingwall, Dankeschön für den Sub. Pork Subscription. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Auf dieser Übersichtsseite war auch Copilot, also GitHub, nicht Microsoft Copilot, GitHub Copilot drauf. Und der hat auch keine allzu krasse Verfügbarkeit gehabt. Also merkt euch, Leute. So sieht die Verfügbarkeit von einem der größten IT-Buden der Welt aus. Von einem der größten, ja, Services der Welt. Ich glaube, wenn wir auf der Arbeit 89% Uptime hätten, da hätten uns schon alle rausgeschmissen. Das meine ich jetzt ernsthaft. 89% Uptime ist der komplette Witz. Der Fairness halber muss man aber sagen, dieser Uptime-Graph ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der aussagekräftigste, weil dieser Graph setzt sich zusammen, wenn alle Services von GitHub ohne Fehler funktionieren. Das heißt, wenn einer dieser Subservices hier einen Fehler hat, dann ist es hier oben halt, zählt es zur Gesamt-Uptime. Wobei das auch irgendwo wieder fair ist, ja. Die berechnen die Uptime von irgendwelchen Endpunkten. Keine Ahnung. Also was sie unter der Haube genau machen, weiß ich nicht. Ja, rot ist tatsächlich das Problem. Aber ich glaube, diese Gesamt-Uptime-Zeit besteht ist halt da, wo alles Grünes oder so? Ach, keine Ahnung. Zumindest ist das echt mies. Und auch die Werte sind auch nicht gut, ja? Selbst wenn man sich mal die... Ja gut, das ist die offizielle GitHub-Statusseite. Was sagen die? All systems operational. Ist das so, GitHub? Ist das so? Ah, es geht wieder. Aber eben war nicht alles operational. Da wollt ihr uns jetzt aber ein bisschen Mist erzählen, oder? Dass da alles operational war hier. Bei euch gilt ein System erst als down, wenn 15 Minuten nicht erreichbar ist. Okay. Also, bei uns gilt ein System als down. Ich kenne die offizielle Definition nicht. Aber für mich gilt ein System als down, sobald festgestellt wird, dass es nicht mehr erreichbar ist. Also sprich, wenn das Monitoring meldet, irgendwas ist down oder im schlimmsten Fall irgendjemand anruft und sagt, er kann was nicht erreichen oder wenn ich mich einloggen will, stellt fest, es antwortet nicht oder irgendwas. Guck mal bei EU. Was meinst du? Du meinst hier? EU-GitHub-Status. Nein, das Chat, wir haben uns das nur eingebildet. Es ist alles top operational. Überhaupt kein Problem gewesen. This is fine, Leute, sagen die sich. Alter, was ist das für ein Emote? Ich wusste gar nicht, dass ich das hinzugefügt habe. Das sieht ja richtig dumm aus. Keck sure. Tja. Okay, Leute. Nachdem ich keinen großen Plan für den Stream heute habe, gucken wir mal, ob YouTube uns irgendwas empfiehlt oder noch irgendwas haben, was wir uns angucken können.
Hi und herzlich willkommen.
Fünf geniale Ideen für ein Smart Meter Chaos. Warum Verbraucher draufzahlen? Ey, ich hoffe ja, dass sie irgendwann mal meinen Stromzähler austauschen, dass ich den dann auch gescheit auslesen kann. Aber die wollen ja nicht. Die wollen nicht. Ich habe noch so einen ganz alten Ferraris-Zähler. Die peinliche Antwort der Telekom. Okay. Wobei Space Frogs, das ist mir wahrscheinlich zu anstrengend. Ich hab noch so ein Ding. Kennt ihr die Dinger noch? Oder hat vielleicht noch einer von euch so ein Ding? Das Ding ist, das hat damals noch wahrscheinlich mein Opa mit dem Elektriker zusammen eingebaut oder so. Und das habe ich halt immer noch. Das ist von, keine Ahnung, 1950 oder so. Und ich hoffe ja drauf, jedes Mal, wenn die wieder sagen, jetzt machen wir hier Smart Meter, so, dass die mir endlich mal einen halbwegs gescheiten, modernen Stromzähler unten dran pappen. Aber machen sie nicht. Die machen das einfach nicht. Und die Dinger kannst du halt nicht richtig auslesen. Ich hab's probiert, Leute. Ja, ich weiß, bevor jetzt einer sagt, doch, Max, da gibt es Sachen dafür. Ja, ich weiß, dass es theoretisch geht mit sowas, aber das funktioniert nicht zuverlässig. Kauf einfach einen Shelly und dann? Und dann? Kannst du nicht einfach einen eigenen Zähler einbauen? Nee. Also ich kann das schon mal gar nicht. Die sollen das Ding mal wieder mal austauschen. Doch. Das gibt's alles. Aber wäre doch viel geiler, wenn man einfach direkt den Stromzähler ablesen könnte. So, was haben wir denn hier jetzt?
Wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht?
Rent-Videos. Ich hab so einen Hals, Leute. So einen Hals.
Was? Rent-Videos? So zu mieten, oder? Ach, Rent-Videos.
Die Telekom. Telekom, doch. Doch mal, wir brauchen 5G an jeder Milchkanne.
Die Telekom hat tatsächlich auf unser Video geantwortet.
Für uns ist dieses Rant-Video über die Telekom ein guter Anlass, auch ein Video zu machen.
Nein, Telekom.
Okay, Chat, ich gebe mir das Video mal zwei, drei Minuten. Es könnte durchaus sein, dass mir das deutlich zu anstrengend ist und das muss ich dann ausmachen. Aber Telekom Rent ist immer gut. Man kann ja auch genug renten bei der Telekom. Guck das Original von der Telekom.
Videos. Ich hab so einen Hals, Leute. So einen Hals.
Die Telekom. Telekom. Doch, doch mal, wir brauchen 5G an jeder Milchkanne.
Für uns ist dieses Rant-Video über die Telekom ein guter Anlass, ein Video zu machen. Denn über diese Themen wollten wir sowieso mal ausführlich sprechen.
Moment, ich muss erstmal kurz in die Kommentare gucken, weil das ist meistens das Lustigste dann da dran. Die Kommentare laden aber gerade nicht. Ja, was? Wer hätte das gedacht? Den Elefant im Raum werden sie wieder nicht ansprechen, ne? Sag mal! Okay, komm.
Wer kennt sie nicht? Rant ist Rant-Video über die Telekom ein guter Anlass, auch ein Video zu machen. Denn über diese Themen wollten wir sowieso mal ausführlich sprechen.
Ah ja.
Also, starten wir direkt mal hier.
Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber nur Platz 59, wenn es um fest verbautes Internet geht und Platz 62 bei der Mobilfunkgeschwindigkeit. Und damit sind wir hinter Ländern wie Thailand, Vietnam oder Peru.
Also ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das so ist.
Wenn wir uns dieses Ranking der Festnetzgeschwindigkeiten anschauen, dann müssen wir uns auch die Voraussetzungen vor Ort anschauen, die für den Ausbau gelten und wie diese Internetgeschwindigkeiten erreicht werden. Klar, über Glasfaser. Aber wie kommt diese Glasfaser ins Wohnzimmer? In Thailand zum Beispiel so. Wäre das in der historischen Altstadt in Nürnberg oder Rothenburg ob der Tauber möglich? Wohl kaum. Wollen wir aber auch nicht. Aber in Deutschland diskutieren...
Naja, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich meine, der hat jetzt da mal was rausgepickt und ja, andere Länder nehmen es da teilweise auch, wenn man sich anguckt, wie da Elektrikzeug verlegt wird, sicherlich nicht so ernst wie wir. Ja, also, dass das teilweise da abenteuerlich ist oder so, will ich ja gar nicht bestreiten. Aber als an sich ja, sagen wir mal, Land, was zumindest ein bisschen Kohle hat und was auch immer, sagen wir mal, fortschrittlich dastehen will, haben wir die letzten, ja, wie der Chat sagt, 20 Jahre schon erstaunlich wenig gemacht. Also in der Zeit hätten wir schon deutlich mehr machen können. Wir haben ja auch teilweise angefangen, aber dann wurde es ja wieder komplett abgebrochen. Es gab ja teilweise früher schon Glasfaser. Leider was man heute nicht mehr verwenden kann. Man hat einfach nichts gemacht. Man hat so lange auf DSL rumgeritten, bis es nicht mehr anders ging. Also hätte man schon viel mehr machen können, ja? Und in der Zeit hätte man sicherlich dann auch die Sachen ordentlich und da, wo es ein bisschen schwieriger ist, verlegen können. Heißt jetzt ja nicht, dass wir alles über irgendwelche Zäune hängen müssen oder so.
Diskutieren wir für jedes Glasfaserausbauprojekt mit einer Vielzahl an Behörden über jegliche Details im...
Ja, gut. Dass wir zu viel Bürokratie haben, da gebe ich ihm recht. Das ist so. Das ist ja absolut lächerlich teilweise, was du da alles machen musst. Das ist affig, das stimmt schon.
Bis hin zu der Frage, ob die Glasfaser statt 60 cm unter der Erde auch mal 40 cm tief liegen darf, damit der Ausbau schneller geht. Diese Bürokratie kostet Zeit und Geld. Rund 70.000 Euro zahlen wir aktuell für den Kilometer Glasfaser-Tiefbau. Das geht in Thailand schneller und wahrscheinlich auch günstiger. Hinzu kommt der Markt an qualifizierten Kräften für den Glasfaserausbau.
Nee, was ich meine ist, die hatten früher im Osten, frag mich nicht mehr, wie das hieß, schon einiges Glasfaser gelegt, aber damit kann man heute nichts mehr anfangen. Ups, Chat, ich bin verwirrt, wo ist das Video? Da?
In Deutschland fast leergefegt. Deswegen haben wir sogar eine eigene Tiefbaufirma gegründet. Ist in Deutschland fast leergefegt. Deswegen haben wir sogar eine eigene Tiefbaufirma gegründet, die DT Tiefbau GmbH. So richtig mit eigenen Baggern, Schaufeln und Tiefbauern und so. Um noch schneller ausbauen zu können. Über 12,8 Millionen Haushalte können wir...
Man muss aber dazu sagen, das ist ja alles schön und gut. Das hättet ihr vor 20 Jahren aber auch schon machen können. Hätten wir nicht DSL bis zum Umkippen weitergeritten, ja? Und so komische Regelungen, wie wir teilweise in Deutschland haben und hatten, dass wenn irgendwo der Ausbau gefördert wird, für die, boah, frag mich nicht, nächsten 10 Jahre an der gleichen Stelle kein Ausbau mehr gefördert werden darf und so komisches Zeug. Seit wann macht die Telekom so ein YouTube-Format? Ja, anscheinend, weil sie mal auf das Rent-Video antworten wollten.
Durch diesen Glasfaserausbau heute schon ein Gigabit-Glasfaseranschluss anbieten. Über 34 Millionen Haushalten können wir mehr als 100 Mbit anbieten. Und über 25 Glasfaserausbau heute schon ein Gigabit-Glasfaseranschluss können wir durch diesen Glasfaser ausbauen zu können. Über 12,8 Millionen Haushalte können wir durch diesen Glasfaserausbau heute schon ein Gigabit-Glasfaseranschluss anbieten.
Ich meine, das klingt jetzt erst einmal viel, ja. Aber wie viele Haushalte gibt es denn in Deutschland? Okay, also kommen wir ungefähr ein Viertel. Ungefähr ein Viertel. Das erscheint mir jetzt allerdings auch ein bisschen viel, ein bisschen hochgegriffen, ehrlich gesagt. Aber selbst ein Viertel ist nicht jetzt nicht viel. Man darf nämlich nicht vergessen, richtig spannend wird's dann, wenn du dort, wo ein bisschen weniger bebaut ist, wo ein bisschen weniger Leute pro Kilometer oder Quadratkilometer wohnen, wenn du da die Versorgung sicherstellen willst, dann wird's schwierig. So die ersten paar Prozentdinger, die erreichst du immer schnell.
Über 34 Millionen Haushalten können wir mehr als 100 Mbit anbieten.
100 Mbit im Jahr 2026 und dann wahrscheinlich auch noch asynchron, oder? So nach dem Motto 100 down, 5 up oder so ein Blödsinn. Ich meine, 100 Mbit reicht in der Regel aus, wenn du so ein normales Benutzerprofil hast, ja? Das heißt im Endeffekt, du bist kein Content-Creator, der Sachen hochlädt. Du benutzt den Internetanschluss hauptsächlich alleine. Ja, du streamst nicht in fünf Räumen gleichzeitig. Das reicht das schon. Aber bei einer Familie reicht das oftmals schon nicht. 10 down, 40 up. Echt? DSL war früher 100 down, 5 up. Ist das mittlerweile 40 up? Wirklich? Bei VDSL vielleicht, ja. Ja. Also wie gesagt, früher war das 100 down, 5 up. Weiß nicht, wie das ist. Hätte er auch ein bisschen genauer sagen können. Aber wenn man jetzt eine Familie mit, sagen wir mal, 2 Kindern ist, da kann das durchaus schon ein bisschen knapp werden, ja. Die Kinder gucken YouTube. Die Mutter guckt, was gucken Mütter denn hier irgendwie? Traumschiff oder so? Per Stream? Vater hat Twitch laufen, sitzt am PC und macht noch irgendwas. Homeoffice, irgendein Videocall. Also 100 Mbit klingt jetzt erst einmal viel, da kommt man aber auch an die Grenze, ja? Dann lädt sich der Sohn noch irgendwie gerade ein neues Game runter über Steam oder auf die Konsole. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ja Luxus, ja? Und es ist halt immer wieder die reine Zahl an sich sagt noch relativ wenig drüber aus, wie flächendeckend das verfügbar ist. Weil es ist ganz, ganz klar, ne? Stellt euch vor, in der Haus legt ihr eine Leitung an ein Hochhaus und habt ihr auf einen Schlag, keine Ahnung, 30 Leute angeschlossen. Ihr legt ein bisschen auf dem Land ein Kabel an ein Haus, da habt ihr 3 Leute angeschlossen. So. Also in den bisschen weniger stark besiedelten Gebieten ist das immer schwierig. Und sowohl bei Glasfaser als auch bei allem, bei jeglichem Ausbau. Deswegen ist die reine Anzahl immer kein guter Indikator für, wie flächendeckend wirklich alles ist.
Und über 25 Millionen Haushalten in Deutschland rund 250 Mbit.
250k ist zu wenig. Das ist nach heutigen Standard zu wenig.
Mit diesen 250 Mbit die über 25 Millionen Haushalte haben können, kann man übrigens gleichzeitig
4K-Streams schauen, 2 parallele Cloud-Gaming-Sessions in 1080p laufen lassen, 6 bis 8 Full-HD-Streams schauen und gleichzeitig surfen, Musik streamen und ein Videocall machen.
Ja und? Dann mach einen Game-Download nochmal an.
Parallel, in einem Haushalt. Aber ja, es gibt tatsächlich noch Haushalte, denen wir...
250 Mbit ist, in der Regel wird's reichen. Sag ich auch gar nichts dagegen. In der Regel wird's reichen. Sofern man nicht auf irgendwelche Services bei Cloudflare zugreifen will. Aber ansonsten, wie gesagt, mach einen Game-Download an, lass die Leute streamen, lass die Leute vielleicht noch Homeoffice machen dabei. Also du kommst da mit einer Familie und zwei Kindern, kommst du da durchaus schon in Spitzenzeiten mal dran. Aber in der Regel reicht das schon.
Leider nur 16 Mbit anbieten können.
Wie viel?
Es gibt tatsächlich noch Haushalte, denen wir leider nur 16 ja. Mbit anbieten können.
Und das sind in ländlichen Gebieten wahrscheinlich, ich habe lange nicht mehr auf den, wir können aber bei der Gelegenheit gerade mal gucken, Breitbandatlas. Schon eine Weile nicht mehr drauf geguckt auf den Breitbandatlas. Das sind ja hauptsächlich ländliche Gebiete. So. Verfügbarkeit, alle Technologien. Nee. Ich will mobil. Man kann da keinen Mobilfunk mehr rausfiltern. Ach nee, Festnetz. Aber die haben das jetzt getrennt. Okay, noch besser. Noch besser. Noch besser. Die haben das jetzt getrennt. Früher war das hier. Okay, das ist... Also 10 Mbit gehen überall. 16, 30, 50, 100. Ja. Und gerade wenn man dann hier auf ländliche Gebiete und so geht, so was weiß ich mal, hier unten irgendwo so am Arsch der Welt, ne? Da siehst du halt hier schon, da hast halt immer mal wieder solche Flecken. In ländlichen Gebieten. Deswegen, so die reine Anzahl sagt immer relativ wenig, wie flächendeckend das Ganze ist.
Macht uns das glücklich? Nein. Aber abgesehen davon, dass das dann keine
über 70 Euro im Monat
kostet, hat man hier oft die Möglichkeit mit einem Hybrid-Router, Festnetz und Mobilfunk.
Ja, hör mal, Plusoff, das ist ja der größte Schrott ever, Alter.
Für mehr Bandbreite, also schnelleres Internet, zu bündeln. Haben wir auch im Angebot.
Ja, das ist schön für euch, dass ihr das im Angebot habt. Aber ganz im Ernst, mobiles Internet, und auch wenn das irgendwie gebundelt ist, das ist wahrscheinlich okay, wenn man ab und zu mal was streamt. Aber wenn du irgendwas online spielen willst, ist Abfuck. Wobei ich mir vorstellen könnte, ich weiß nicht, wie gut diese Hybrid-Router sind. Ob die in der Lage sind, Game-Traffic quasi zu priorisieren, sodass der immer über die Leitung geht und nicht mobilfunktechnisch. Das weiß ich nicht, wie schlau die Dinger sind. Aber sagen wir mal so, wenn man die Auswahl hat zwischen 16 Mbit oder 16 Mbit plus Mobilfunk, ja klar, dann würde ich auf jeden Fall 16 Mbit plus Mobilfunk nehmen.
Jetzt zum Thema.
Aber ich finde es trotzdem abartig.
Mobilfunk. Um diesen Vergleich besser zu verstehen, muss man sich anschauen, wie Daten für solche Rankings erhoben werden. Dafür schauen wir uns jetzt mal etwas genauer Deutschland und zum Beispiel Peru und Vietnam an.
Hä? Jetzt habe ich nicht ganz gecheckt, um was es geht.
Deutschland, einem Flächenland, also einem Land, in dem Menschen über die komplette Fläche verteilt leben, werden Messpunkte für solche Vergleiche von Mobilfunknutzern über das ganze Land verteilt gesammelt. Also eben auch an der Küste, im Schwarzwald oder im Allgäu. Ja. In Peru hingegen sieht man, dass ein Großteil der Messpunkte im Wesentlichen in einer großen Stadt zustande kommen.
Ja, wir müssen jetzt ja nicht beweisen, dass wir irgendwie besser als Peru sind oder dass Peru wirklich besser als... Ja, das glaube ich dem ja auch. Aber das sollte jetzt nicht unser Anspruch sein, zu sagen, vielleicht sind wir gerade mit Ach und Krach besser als Peru. wir sollten Top der Welt sein. Zumindest mit dem, was wir so an Geld einnehmen. Wobei das meiste ja für Altersvorsorge und Krankenversicherung draufgeht. Aber wir sollten ganz vorne mit sein und nicht irgendwie uns fragen, ah, ist Peru besser oder sind wir noch gerade knapp besser als Peru? Das kann ich mir durchaus, also ich glaube, das wird stimmen, was er sagt, dass das nicht so fair ist, wie man das vergleicht an der Stelle, ja. Aber ich habe es jeden Tag, also es ist jetzt so typisches, wie nennt man das? So persönliche Erfahrungen verallgemeinern. Ich habe jeden Tag, wenn ich nach Frankfurt fahre, ich fahre nicht jeden Tag nach Frankfurt, aber jeden Tag, wenn ich nach Frankfurt fahre, habe ich zwischen Hanau und Frankfurt, da liegt Maintal dazwischen, ja, Maintal, Karte, Hanau, ja, Maintal, da fährt ein Zug durch. Wahrscheinlich ist das hier die Zugstrecke oder so. Ja, genau. Wilhelmsbad, das ist Hanau noch. Und dann kommt irgendwo hier kommt dann Maintal und so. Maintal, genau. So. Hier. Ich habe hier diese Strecke. Maintal Süd, Maintal Ost, Maintal West, bis Frankfurt Main-Kur, bis vor Frankfurt Main, habe ich keinen Handyempfang. Hier, mitten drinne, ne? Der Fairness halber, ich bin noch nicht bei der Telekom. Aber ich war früher bei der Telekom, als ich noch das alte Diensthandy hatte, da war das auch.
Und in Vietnam sieht es ähnlich aus. Von daher hinkt der Vergleich der Mobilfunkmessungen und Geschwindigkeit.
Ich meine, man muss ja sagen, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben bei dem Video, besonders ruhig, sachlich und überzeugend und glaubhaft seriös rüberzukommen, ne?
Denn vereinfacht gesagt ist das eigentlich ein Stadt-Land-Vergleich und kein Länder-Ranking. Und in Städten ist es nun mal einfacher, schnelle Mobilfunkgeschwindigkeiten zu ermöglichen, als auf dem Land.
Ja, das ist mit dem Ausbau übrigens genauso, ne?
Oder im Wald. Oder in den Bergen. Aber vergleichen wir mal nicht Äpfel mit Birnen, sondern Äpfel mit anderen Äpfeln. Vergleichen wir mal die Mobilfunknetze europäischer Flächenländer, die zumindest ähnliche topografische Herausforderungen im Ausbau haben wie wir. Das hat die Zeitschrift Connect gemacht. Gemeinsam mit dem Spezialisten Umlaut hat sie die Qualität und Abdeckung der Mobilfunknetze in
Deutschland. Ist das, ich stelle es jetzt einfach mal in den Raum, ist das nicht das, das von der Telekom gesponsert wurde, diese Untersuchung? Müssen wir mal nachgucken, ja? Gibt ja oftmals so Dinger, wo dann das Ergebnis im Vorfeld schon feststeht. Aber keine Ahnung, ob das so ist. Müssen wir mal nachschauen, ja? Ich will das jetzt denen auch nicht unterstellen. Ich weiß nicht, warum er über Mobilfunk labert. So genau checke ich es auch noch nicht.
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und dem Vereinigten Königreich verglichen. Basis des Vergleichs sind über 1,4 Milliarden anonymisierte Messungen aus realer Kundennutzung. Basierend auf diesem Vergleich hat die Deutsche Telekom das beste Mobilfunknetz der europäischen Flächenländer. Bei der Netzabdeckung liegt die Deutsche Telekom unter allen bewerteten europäischen Anbietern vorne. Sind wir damit und unseren rund 33.000 Mobilfunkstandorten in Deutschland zufrieden und ruhen uns darauf aus?
Natürlich nicht.
Wir brauchen kein 5G an jeder Milchkanne. Doch, nochmal, wir brauchen 5G an jeder Milchkanne.
Das hätte ich jetzt wahrscheinlich etwas anders ausgedrückt, aber ja, wir sind auch noch nicht zu 100% zufrieden.
Da muss man ihm aber mal eins zugute halten oder so der Telekom. Die haben ja teilweise da auch mit sehr merkwürdigen Sachen zu kämpfen, ja. Leute, die keinen 5G-Ausbau wollen, weil Strahlung und solche Dinger. Da greife ich mir auch immer an den Kopf, aber gut, gibt's in allen Bereichen, ja.
Auch wir wünschen uns 5G an jeder Milchkanne. Und deswegen bauen
Die große Preisfrage ist, ob die Cloudflare-Problematik nochmal ansprechen. Wir haben ja schon in den Kommentaren geguckt, wahrscheinlich eher nicht.
Bauen wir weiter aus. Jeden Tag rund 4 Mobilfunkstandorte. Neue Mobilfunkstandorte. Würden wir gerne mehr bauen? Klar. aber schwierig. Das geht nicht im Handumdrehen. Zum einen dauert es in Deutschland aktuell rund 2 Jahre, einen Mobilfunkstandort.
Ja, dass das mit Bürokratie und Aufwand und Genehmigungsverfahren, dass das in Deutschland Abfuck ist, das ist schon so.
Zu bauen. Von der Suche des Standortes über alle Genehmigungen bis hin zur Beauftragung des Masts vor Ort.
Und dann kommen irgendwelche Leute um die Ecke und sagen, geh mal bloß weg, 5G-Strahlung.
Anbindung mit Strom und Glasfaser, was übrigens auch über Tiefbau geschehen muss, bis hin zu den Aufhängen der Antenne sowie der Abnahme durch die entsprechenden Behörden. Übrigens, wir suchen auch weiterhin Standorte für Mobilfunkantennen. Wenn du ein geeignetes Dach oder eine Fläche für uns hast, dann melde dich gerne unter telekom.com/mobilfunkstandort. Denn wir möchten gerne noch mehr bauen.
Telekom ist in sehr vielen Ländern vertreten und so auch in den USA.
Das stimmt. Die Telekom macht sogar bei E-Sport-Veranstaltungen in den USA Werbung.
Also 40 Milliarden hingeblättert haben und dort jetzt überall Glasfaser anbieten. Danke, dass diese Privatisierung dazu geführt hat, dass in andere Länder investiert wurde, aber nicht in Deutschland. Fuck yeah!
Ich kann da nicht allzu viel sagen jetzt im Fall von der Telekom, aber wusstet ihr, dass das bei der Bahn teilweise ähnlich ist? Dass die teilweise sonst wo dabei rumbeteiligt sind und dabei rumwurscheln, bloß nicht, dass der Zug fährt in Deutschland?
All diese Mobilfunkmasten und Glasfaserkilometer, über die wir gerade sprachen, das sind übrigens Investitionen in Deutschland, hier in Deutschland. Wir haben über 40 Milliarden Euro nur in den letzten 10 Jahren investiert. 5,9 Milliarden Euro allein davon im letzten Jahr. Dass wir also nicht in Deutschland investieren, das stimmt nicht.
Ja, da sieht man, damit bestätigt der ja indirekt, dass einfach eine ganze Zeit lang einfach nichts gemacht wurde. Wenn ein so hoher Prozentsatz von der Gesamtsumme allein schon letztes Jahr war, ne? Das heißt, die machen erst so richtig was die letzten 5 Jahre. Davor ist halt nichts passiert.
Unser Netz.
Außerdem, genau, 40 Milliarden in 10 Jahren sind nicht viel. In 5 Jahren könnte man durchaus sagen, oder habt ihr mal ordentlich ein bisschen was ausgegeben.
Ist so gut, eben weil wir investieren.
Nur ehrlich zu verbessern. Weil wenn wir darüber reden wollen, warum das Internet in Deutschland so schlecht ist, dann müssen wir auch über eine bestimmte Firma reden.
Ja, lass uns über diese bestimmte Firma reden und darüber, ob das Internet wirklich so schlecht ist. Natürlich hat hier jeder seine...
Ja, wenn man Dienste benutzen möchte von der Telekom aus, die hinter Cloudflare sind, hat man da öfters mal ein paar Problemchen, ja. Was ich jetzt gehört habe, aber das kann ich natürlich nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, also keine Ahnung, ob das wirklich ist, dass auch Telekom-Kunden öfters Probleme Richtung Twitch haben sollen.
Eigene Meinung. Ich würde es aber gern etwas versachlichen. Deswegen lasst uns mal auf Quellen schauen, die es wirklich untersuchen und testen. Und da sieht es gar nicht so schlecht aus. Neben den ganzen Messungen...
Was juckt mich denn 5G und Mobilfunk in dem Fall? Wir haben jetzt ja lange genug drüber geredet.
Testsiegen und Auszeichnungen gibt es aber natürlich auch die Kundenerfahrung. Und die sind im Netz der Telekom auch nicht schlecht. Über 100.000 Leserinnen und Leser.
Das stimmt wohl, die anderen sind noch beschissener. Das ist tatsächlich so. Also, bei der Telekom würde ich mich noch am ehesten drauf verlassen. Das heißt ja nicht, dass es toll ist, aber die anderen sind noch schlechter.
Connect haben im Frühjahr 2025 abgestimmt und der Telekom ein starkes Zeugnis ausgestellt. Gleich mehrmals sichert sich die Telekom bei der Umfrage den ersten Platz. Unter anderem als bester Mobilfunknetzbetreiber und als führender Anbieter im Festnetz. Ein beeindruckendes Ergebnis.
Wie gesagt, die anderen sind ja noch beschissener.
Das zeigt, wie sehr Qualität und Verlässlichkeit von unseren Kunden und Kunden geschätzt wird. Und wenn eine Verbindung dann eventuell doch mal ruckeln sollte, dann kann das auch an dem Anbieter des Contents liegen.
Das stimmt.
Der seine Daten...
Das stimmt. Das darf man nicht vergessen. Da gebe ich ihm recht. Da gebe ich ihm recht. Das wird oftmals außer Acht gelassen, wenn sich die Leute auf so eine Sache eingeschossen haben, dann ist jedes Ruckeln, oh, das muss an der Telekom liegen.
In das Internet einbringt, denn dieser entscheidet völlig unabhängig und selbstständig, welche Wege für den Transport seiner Daten zu den Kunden genutzt werden.
Und was man auch nicht macht, von Tür zu Tür Vertreter schicken. Diese ganzen Vertreterscheiße. Die hören ja auch immer. Die sagen ja auch nicht einfach, hier, kannst du nachlesen, kannst du online sehen. Nein, weil sie möchten...
Ranger-Marketing. Und mal ganz davon abgesehen, also ich bin jetzt nicht der große Internet Routing-Protokoll-Kenner. Kannst du als Anbieter wirklich bestimmen, komplett, wie dein Traffic läuft? Kannst du nicht. Du kannst sagen, hier, ich übergebe das jetzt an den hier und wie es dahinter weitergeht, hat der Anbieter noch überhaupt keinen Einfluss drauf. Aber über BGP sagst du doch auch, da kannst du, also wie gesagt, ich kenne das auch nur aus, ich klicke in Packet Tracer rum und sowas. Da kannst du autonome Netze einstellen, so wer mit wem und wo angeschlossen ist. Und du kannst auch Prioritäten vergeben, aber kannst du wirklich sagen, mal angenommen, du sitzt jetzt irgendwie in München und du willst ein Paket nach Island verschicken. So. Dann übergibst du das erstmal deinem Provider. So. Da hast du erst einmal danach gar nichts mehr zu sagen, ja, was dein Provider damit macht. Wenn du jetzt selbst der Provider bist, dann bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber kannst du da wirklich sagen, wenn jetzt irgendwie beim dritten Hop nach deinem Netz, ja, ob das dann der Anbieter, der dafür zuständig ist, weiter über Russland schickt oder über ein Kabel in der Nordsee, da hast du doch dann keinen Einfluss mehr drauf, oder? Wie willst du das auch machen? Der Umut kennt sich damit aus, das weiß ich. Der sagt, du bestimmst über das eBGP die Routen zum Ziel mit. Du übergibst den Traffic dann halt über einen längeren Weg. Also du kannst damit wirklich komplett bestimmen, wo dein Traffic langläuft. Wow. Ja, gut. Und wenn die Telekom dann sagt, über diesen Weg ist es super teuer, dann nimmst du halt den Scheißweg. Chat, ich glaube, wir müssen irgendwann mal in Packet Tracer ein BGP-Netzwerk zusammenklicken, dass ich da besseren Durchblick habe. Was sagt ihr dazu? IP-Leak? Nee, ich meine im Packet Tracer, das ist ja nur simuliert. Ups. Ich auch nicht großartig. Naja gut, aber wie gesagt, da kann ich qualifiziert nicht allzu viel dazu sagen, wie das genau funktioniert.
Ihr wollt Glasfaser haben. Wir wollen Glasfaser bauen. Dafür müssen wir aber auch eine neue Glasfaserleitung in das Haus oder in die Wohnung legen.
Ja.
Oft durch einen Vorgarten, über ein Grundstück.
Oder der Vermieter sagt, kein Bock.
Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden es hier einfach schätzen, wenn man dort über den Ausbau spricht, wo er auch stattfindet, vor der eigenen Tür.
Ach, es geht um die Marketing-Leute. Ja, ist klar. Die Marketing, das sind die schlimmsten von der Telekom. Die klingeln bei mir auch manchmal. Die haben mir auch letztens erzählt, ich bin drangegangen an die Türgegensprechanlage, haben die mir auch erzählt, hier wird demnächst Glasfaser ausgebaut. Da habe ich dann drauf gesagt, ah, ich guck mal im Internet nach, ob das stimmt. Und dann waren sie wieder weg. Die Ranger-Leute, ja.
Denn hier ist es einfacher und praktischer, Verlegungswege zu besprechen, als es nachzulesen oder online zu recherchieren. Aber natürlich gelten auch hier für diese Beratungsgespräche ganz klare Regeln. Bis hin zu der Regel, wer keine Beratung möchte, kann ganz einfach Nein sagen. Aber dazu gerne auch mehr unten in den Links. Wo wir uns einig sind, wir alle möchten mehr Geschwindigkeit, mehr Ausbau und mehr Abdeckung in Deutschland. Dafür suchen wir kontinuierlich nach Wegen, schneller und besser zu werden.
Ja gut, das ist so ein bisschen Selbstlobpreisung.
Zum Beispiel mit einer eigenen Tiefbaufirma, mit Kampagnen, um Mobilfunkstandorte zu finden, mit massiven Investitionen in Deutschland. Aber letztendlich ist es, wie vieles andere auch, ein Miteinander. Von Politik, Gesellschaft, Kunden und insbesondere...
Wir haben mal leider zu spät angefangen.
...insbesondere den Firmen, die Netze ausbauen. Und je fairer das Miteinander ist, desto produktiver kann es sein. Ja, wir machen Fehler, denn Menschen machen Fehler. In Summe viele, denn wir haben Millionen von Kunden. Prozentual gesehen machen wir zum Glück immer weniger Fehler. Und wenn ihr euch ärgert, dann meldet euch.
So schlecht war das Video jetzt ist auch wieder nicht. Ich fände es schön, wenn er zu der Cloudflare-Thematik was gesagt hätte, aber das... Schweigen der überall tot. Beziehungsweise, ich fand's witzig, auf Twitter, wo dann irgendeiner vom Telekom-Support mal geantwortet hat, dann mach's doch über VPN oder sowas. Wobei, das fand ich vollkommen okay, ne? Dass sie den Shitstorm da abbekommen hat, fand ich nicht richtig. Die kann auch nichts dafür. Die hat eigentlich nur was gesagt, was wirklich hilft, ja? 20 bis 50 Cent pro Terabyte. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich habe da überhaupt keine Erfahrungswerte. Aber wenn du das sagst, glaube ich immer, dass das viel ist. Genau, die hat wenigstens gesagt, was funktioniert. Chat, irgendwie, wisst ihr, was ich gerne machen würde? Ich würde mir gerne jetzt noch, wir haben ungefähr noch 45 Minuten Zeit für, oder 50, sag mal 50 Minuten für den Stream Zeit. Ich habe irgendwie Bock auf C++ Flame. Können wir uns das heute zumuten? Oder eher nicht? Wir können auch was anderes gucken. Aber irgendwie hätte ich Bock auf C++ Flame. Bei Vodafone wird es in Zukunft auch nicht besser. How I became a Linux Kernel Contributor. Das können wir mal angucken. Das ist, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Den Kanal gucke ich mega gerne. Das sind die Leute, die früher GCN auf Deutsch gemacht haben. Die haben jetzt einen eigenen Kanal. Also wer gerne Fahrrad-Content guckt auf YouTube, kann ich das nur empfehlen. Die sind auch dafür verantwortlich, dass ich meine... Nee, die haben neue Presenter jetzt, GCN. Also das deutsche GCN, die haben jetzt zwei neue. Die sind auch dafür verantwortlich, dass ich... Was ist denn das hier? Dass ich Kettenwachs damals drauf gemacht habe. Und jetzt bin ich da echt zufrieden mit. Das englische GCN, ich guck die eigentlich alle ganz gerne. Ich guck GCN, ich guck GCN Tech oder wie das heißt. Und ich guck auch Triathlon GCN. Ich meine, ich guck da jetzt dann irgendwie super religiös jedes Video, aber schon regelmäßig. Umut schreibt, wir schieben knapp 600 Terabyte im Monat. Hab beim Tippen zu schnell getippt, meinte 200 Cent bis 500 Cent. Also rechne das mal durch, dass du von der Telekom Pakete kriegen darfst, was es kostet. Okay, das klingt teuer. Aber ich bin jetzt gerade am Überlegen, ist das Peering teurer oder wenn ich Festplatten kaufen würde? Wenn ich Festplatten kaufen würde. Also am besten alles buffern auf geschuckten SSD-HDDs und dann per Post schicken. Was? Fluchtursache Handyempfang. Was? Ach, das ist... Das ist vor 7 Jahren. Ja, das sieht aber anders aus aktuell. Wir haben immer noch ganz schön viele Zuwanderer. Ich glaube, wir haben mittlerweile 18 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. 18 Millionen Leute hier, die in Deutschland leben und also die keinen deutschen Pass haben und in Deutschland leben. Ich glaube 18 Millionen, irgendwie so in dem Dreh. Ja, die Cloud, aber eins muss man mal sagen, teilweise sind die Cloud-Traffic-Kosten auch echt keck W, ja. Ich sehe das teilweise, was wir bei uns auf der Arbeit bei Google bezahlen, da schüttelst du echt nur den Kopf, ja. Und nachdem ich ja hauptsächlich da im Bereich Blockchain aktiv bin, in der Versicherung, da kommt einiges an Datenmengen zusammen. Gerade wenn mal irgendwelche Nodes neu gesynkt werden müssen oder teilweise Backups restored werden müssen und sowas. Das haben die, glaube ich, immer noch. Dieser Festplatten-LKW. Ich glaube, das gibt's immer noch. Das gibt's, glaube ich, immer noch. Amazon, Snow. Dieser LKW mit den Festplatten. Ach nee, wurde eingestellt, ach. Weil Google, also West Europe 3C oder West Europe 3, besser gesagt, Region, bei Google ist halt in Frankfurt. Und bei uns auf der Arbeit ist halt zu 90% alles bei Google in der Cloud. Wie werden Blockchains in Unternehmen eingesetzt? Also, ich kann dir nichts zu Eigenentwicklung sagen, Blockchain, ja? Bei uns geht's um Finanztransaktionen auf Blockchains. Oder nicht Finanztransaktion ist, glaube ich, die abstrakteste Beschreibung, die man da geben kann zu, ja? Und also nicht um irgendwelche eigenen Anwendungen, die irgendwas Komisches auf der Blockchain speichern oder so. Wir waren sogar letztens in den News. Wieso nicht eine normale DB? Ja, weil du vielleicht mit Leuten auch handeln möchtest, die nicht an deine Datenbank angeschlossen sind. Und da hängt noch ganz viel anderes Zeug dran. Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, weil ich das im Detail erzählen kann. Ich musste letztens erst wieder eine Compliance-Prüfung machen. Und da geht es genau um solche Fragen, woran man Geldwäsche und sowas erkennt. Und eines der Punkte ist, glaube ich, auch bei verdächtigen Herkunftsländern und sowas, stand da drinne. So, Leute, ich muss mir jetzt eine Runde C++ Flame geben. Das geht nicht anders. Jetzt wird's eklig. Tu es nicht, doch. Doch. Moment, wo habe ich denn mein Textdokument? Sekunde, ich habe doch hier irgendwo Notes C++ sagt. Habe ich doch hier irgendwo als Textdatei. Ich habe hier was drin stehen. Ich habe hier eine Textdatei, die nennt sich C++ sagt. Und da habe ich mir als obersten Punkt aufgeschrieben, undefined behavior C++ con 2024 talk. Der da? Und dann?
That the people are.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ist. Und dann Minute 10:17. Was passiert bei Minute 10:17?
And 10 as the transition happened. Well, the compiler did that because the standard actually says that the problem.
Ah, das ist 2023, okay. Undefined. Okay, keine Ahnung. Dann weiß ich nicht, was ich mir da aufgeschrieben habe. Naja. Egal. Ich muss mir jetzt C++ geben. C++ Flame geben. Auf geht's. Wir haben den Anfang schon mal geguckt, aber ich habe schon wieder alles verdrängt. Und außerdem, ich muss jetzt endlich mal mein Brötchen futtern hier, beziehungsweise mein Toastbrot futtern. Jetzt. Das Video ist wirklich gut. Ich kenne das schon. Ich habe das schon geguckt vor einem halben Jahr oder so, als es rausgekommen ist. Hat er eigentlich noch mehr Videos dazu hochgeladen? Nee. Der hat einen YouTube-Channel gemacht, nur um eines der epischsten C++-Rants hochzuladen. Okay, let's go.
C++ is absolutely atrocious. First of all, there's like 20 different ways to initialize a variable. And there's so many rules in edge.
Das ist ja, Leute, man könnte jetzt denken, er hat sich hier extra was rausgepickt, ja? So nach dem Motto, ja, das geht, das macht doch keinen. Nein, das ist wirklich so. Das ernsthaft, das ist wirklich den hier in Ernst. Und diese Krankheit, die sie da haben, dass die quasi alles als extra Typ und extra Funktion irgendwie in STD packen, anstatt mal zum Beispiel die String-Klasse ordentlich zu machen, dass du die halt auch verwenden kannst. Also anstatt in C++ ist ja so, anstatt dass es Vektor Sort oder sowas gibt oder Vektor.filter oder Vektor.map oder sowas, gibt es dann Standards Filter oder irgendwie sagst, das ist so eklig, Alter.
Initialization that somebody wrote a 300-page textbook solely on this one topic. Just about everything in C++ is a mess. Consider the task of printing something to the console. Most languages have a simple print function to do
dafür
that.
Dafür kann man es dann auf alles anwenden. Naja, wie wär's denn, wenn man einfach bei den Standardtypen jeweils eine Filter- oder Map-Funktion definiert. Oder aber, noch besser, die Dinger kriegen eine gemeinsame Base-Class, wo das definiert ist. In C-Sharp machen sie es ja auch so. In C-Sharp gibt es ein Interface, wo diese ganzen Sachen drauf definiert sind. Ist ja nicht so, dass in C-Sharp List und Map und sowas, dass das alles die Dinge nochmal selbst definiert, ja? Und hat Back-Inserter. Alfred, das gefällt dir, das, ne? Das sagst du jedes Mal.
but in C++, you have to use...
Ganz ehrlich, wenn sie wirklich das Problem haben, dass du es in älteren Sachen nicht hinzufügen kannst, die haben ja sonst auch keine Probleme, die x-te Umbenennung zusätzliche Sache einzuführen, die dann nochmal abgedrehter heißt, weil es das ursprüngliche schon gibt, dann sollen sie halt einen neuen Namespace machen, was weiß ich, New Collections oder sowas, wenn sie die alten nicht anfassen wollen.
This gross angle break.
Ja, das stimmt echt.
Everything in C++ is a mess. Consider the task of printing. You have to use this gross angle bracket syntax, simple
Moment.
Print function to do that.
Ja. But nee, nicht in C++. Wobei mittlerweile, der Fairness halber, muss man sagen, was, es gibt STD2, wirklich? Seit wann gibt's das dann? Kenn ich nicht. Wusste ich nicht. Mittlerweile gibt es sowas. Es gibt mittlerweile FMTLib. Die wurde mittlerweile in die Standard-Library aufgenommen. Also das ist halbwegs gescheit mittlerweile.
C++, you have to use this gross angle bracket syntax.
Das ist schon eklig.
We did eventually get a normal print function in 2023, only 40 years after the inception of the language. But sadly, most of the industry is still stuck on older versions of C++, so it's unlikely that you'll get to use cutting-edge stuff like this in practice anytime soon. Here's another example of C++'s ugliness.
Da muss man ja sagen, da ist Espressive echt, also die ESP32-Leute, relativ schnell. Also da kannst du schon C++23 benutzen. Für Microcontroller bei denen. Und wahrscheinlich sogar schon neuere. Ich meine, es gibt noch keinen neueren. Ich weiß gar nicht, ist C++26 eigentlich schon final mittlerweile? Aber zumindest so Experimental-Implementierungen so auch. Also die sind da recht zackig.
The task of generating a random number.
Oh, nee. Alter. Random in C++, pass mal auf. Das wird richtig abartig jetzt.
In Python, you just call random.randint and you're done. Whereas in C++.
In Java ist es ähnlich. Ich putte ein Toastbrot mit Käse drauf. In Java ist es ähnlich. In C# ist es ähnlich. In C++ ist das irgendwie 8 Zeilen Aktion,
Plus, you have to create a random device in a standard MT199.
Das ist ein Mersenne Twister. Das ist irgendein Algorithmus, wie du eine Kette von pseudo-random Dingern kriegst, ja.
37, and then you have to go on a side quest to figure out what an MT19937 is, then create a standard uniform int distribution, and then inject the MT19937 inside the uniform int distribution.
Guck euch das mal an! Das ist so eklig, Mann!
And then finally we get a random number. Although this code isn't too hard to read, it's difficult to conjure up from memory when you actually need it. Writing a benchmark.
Das haben die Leute von Espressive auch erkannt, weil die haben einfach selbst was implementiert. Weil die Standard Library sagt, wie du eine random number kriegst. Ja, Mo, das stimmt schon. Aber es ist ja noch nicht mal, das ist irgendwie einheitlich. Das wirkt immer so, als haben dann halt irgendwie 15 verschiedene Leute an 15 verschiedenen Features entwickelt und nix passt zusammen.
Is even worse, by the way. Here's an example of doing it in C++ versus JavaScript. There are ways to make the C++ code less verbose.
Chrono. Das ist auch so ein Ding. Wenn ich diese Syntax da ausgedacht habe, what the fuck? Hier. Standard Chrono Duration Cast von my. Warte mal, ich muss husten. Standard Chrono Duration Car, Standard Chrono Microseconds from the Earth. WTF, Alter. Es gibt Sprachen, da kann man sowas hier machen. So, keine Ahnung, blub, gleich, Date, Time, Kekke. Und dann sagt man, blub, to, was weiß ich, oder, keine Ahnung, Seconds to Milliseconds, irgendwie sowas, ja. Also, das ist halt wieder schlimm. Ja, was soll das? Oder was soll das sein? Das mag schon sein, ja. Aber andere Programmiersprachen kriegen das ja auch hin. Frag mal die Rust-Leute. Rust ist da deutlich konsistenter. Rust ist auch nicht schön zu lesen, wenn es das komplette Feature-Set von Rust benutzt. Also Rust kann auch sehr, sehr eklig aussehen. Aber es ist konsistenter.
With the auto keyword and using declarations. But you can't do the former for member variables, and you shouldn't do the latter in header files, because it'll pollute the global namespace. So you're inevitably stuck with the verbose version of the code in many situations. Casting in C++ is...
Oh yeah.
Another thing which is obnoxiously verbose in comparison to other languages. In Java, you just put things in parentheses.
In C++... Gibt's irgendwie fünf verschiedene Dinger und wisst ihr, ich check es halt nicht, warte mal,
simple,
ich muss das Beispiel angucken.
In C++,
ich check es halt nicht, warum musste man das ausschreiben? Static Cast, was gibt's denn sonst noch? Reinterpret Cast, Autocast, oder gibt es Autocast überhaupt? Reinterpret Cast gibt's auf jeden Fall. Ey, das ist so eklig, Alter.
Have to use static cast. It's incredibly annoying and tedious to type this out every time you want to cast something, and it's a terrible eyesore that bloats up the code. Consider any function or formula where you need to perform a cast multiple times. It makes it hard to read. And static cast doesn't work in all scenarios. Sometimes you have to use dynamic cast, reinterpret cast, const cast, or bit cast, depending on the
Was zum Teufel ist bit cast? Da habe ich auch noch nie was von gehört. Und jetzt mal eine blöde Frage, weil das hier in keinem Namespace drin ist. Ist constcast jetzt eine Funktion, die im Default quasi Namespace ist? Oder ist constcast gar ein Keyword? Und Standard-Bitcast nicht?
Context. A common theme I see with C++ beginners is that they get annoyed with reading and writing static cast. So they create an alias for it. But creating aliases for language keywords is a really bad practice, because other developers...
Jetzt habe ich mir eine ernste Frage. Was genau ist jetzt eigentlich so schlimm an der Geschichte hier? Ja, ich verstehe, warum es die anderen Dinger irgendwie gibt. Das macht ja für dich schon gewisse Checks, ob der Typ konvertierbar ist und sowas. Das hier ist ja bei C... Also dieser C-Style-Cast ist ja im Prinzip einfach nur, nehm diesen Speicher hier, interpretier den jetzt als Int. Fertig. Oder so. Man kann es auch hier sagen, ja, das ist jetzt Pointer zu einem Int. Das war ursprünglich mal ein Pointer zu einem String. Ist egal, kannst du in C machen. Aber ich finde die Syntax trotzdem nicht verkehrt.
Be familiar with your version of the language, so it's best not to do this. And that's the thing that's so jarring about C++. Correct C++.
Ja, das ist auch so ein Ding. Es gibt ja hier diese, finde ich persönlich gar nicht mal so schlechte Syntax. Aber man kennt es auch aus anderen Sachen, genau wie Java zum Beispiel. Wenn du eine Instanz von einer Klasse anlegen willst, dann schreibst du new davor. Finde ich vollkommen fein. Auch irgendwie recht elegant, gut lesbar. Man könnte das noch mit Auto verwenden, da musst du das nicht mal mehr vorne hinschreiben. Also ich finde ganz ehrlich, diese Syntax hier, wenn du sagst Auto, blub, gleich. New, blub, Das finde ich vollkommen fein. Das ist super. Aber das soll man ja nicht mehr verwenden in C++, weil das ja Raw-Pointers sind. Und Raw-Pointers sind ganz böse. Und dafür gibt es jetzt eine abfuck-eklige Syntax.
Plus code often just looks wrong, especially to beginners. And it takes a long time to build up an intuition for what good C++ code is supposed to look like. Eventually, you end up accepting the fact that in C++, the terse solution is almost never the correct solution. Another example of something that's dead simple in other languages but complicated in C++ is creating a global variable. Have fun watching this 20-minute video on how to do this fundamental basic thing that would take 2 seconds to learn in any other language. The problem is that you have all these keywords like extern...
Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. Kann ich nicht einfach schreiben? Einfach oben in mein Main einfach irgendwie sowas schreiben wie int blub gleich 1. Geht das nicht? Ich hätte eigentlich gedacht, das funktioniert. Aber anscheinend ist das in C++ nicht so einfach.
Const, inline, static and constexpr.
Ey, da weiß ich zumindest teilweise, was es macht. Extern verwendet man für Sachen, die gar nicht bei einem Source Code drinne stehen. So, wenn man von irgendeiner anderen Library was reinlinkt oder so und davon keine Header-Files hat und irgendwie so kannst du dann quasi Sachen aufrufen, die irgendwo anders definiert sind. Constexpr ist Compile-Time-Check. Const ist ein fester Wert, der sich nicht verändern kann. Ich habe allerdings wiederum keine Ahnung, was sich da zu static unterscheidet. Wahrscheinlich brauchst du static als Modifier bei Methoden von Klassen. Und inline ist, glaube ich, mittlerweile relativ irrelevant.
Different things in different contexts. And you have different idiomatic combinations of them that also have their own rules and meanings in different situations.
Was constexpr kann Compile-Time sein, muss aber nicht. Const-eval muss compiled sein. Moment, Chat. Da gibt es zwei unterschiedliche Paar Sachen? Ich dachte immer, constexpr ist Compile-Time. Aber natürlich, wie sollte es in C++ auch anders sein, ist das nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
C++ aggressively repurposes existing keywords in inconsistent ways. The static keyword, for example, has about 3 or 4 use cases depending on how you count it. The first one is to make variables persistent between function calls. The second is to share class variables across different instances, or create class functions that exist independently of any instance. But the third use case is a complete semantic non sequitur. It's used to make functions private, or rather, inaccessible from outside the CPP file that they're defined.
What? Das ist ein Ding? Das geht?
I really wish that they would have used the word private or internal instead of static. This illustrates how C++
das war mir überhaupt nicht klar.
Keywords oftentimes don't even describe what they do. The inline keyword is also a misnomer. In the past, it was used to inline functions, which is an optimization trick to get the compiler to copy the code from the function definition directly into each call site, rather than performing a normal function call. This helps avoid the overhead of function calls, like setting up the stack, passing the parameters, and return value handling. But nowadays, compilers are smart enough to do this automatically, so using the inline keyword for this purpose doesn't have any guarantees. These days, ja. Inline is used to...
Das habe ich auch so im Kopf, dass inline eigentlich nicht mehr, dass man es nicht mehr schreiben muss.
...of issues regarding the one definition rule. The funny thing here is that using inline on a function does the exact opposite of using inline on a variable. In both cases, they solve one definition rule related issues, but an inline function leads to potentially many separate instances of the function across the binary, whereas an inline variable makes sure that there is only a single instance of the variable in the whole binary. Additionally, you can also make a namespace inline. This is typically used for library versioning.
Inline namespace? Was zum Teufel soll das überhaupt bedeuten? Wenn ich das lesen würde, wüsste ich noch nicht. Ich würde... Ganz ehrlich, wenn ich das lesen würde, würde ich vermuten, das kompiliert nicht, weil es einen Syntaxfehler gibt.
The list of weird edge cases and caveats just goes on and on. It never ends. The keyword constexpr has its own set of nuances, like how constexpr functions are inline by default, but constexpr variables are not inline by default. Also, you can't use constexpr on all types, only on constexpr compatible types. And every version of C++ has different rules on how you can use constexpr. Everything in this language feels hacked together, even the inheritance system. In Java, you have an explicit interface keyword to create interfaces. But in C++, you have to use the virtual keyword in every function, and then do this weird thing where you make each function equal to zero. And only then is it considered an interface. This is a very unusual syntax. And strangely enough, when you overwrite functions in a derived class...
Das finde ich ja auch geil. Dass Override optional ist. Ich hätte auch gedacht, das ist ein Muss. Weil sonst erkennst du ja gar nicht, dass du hier Funktionalität von deiner Base-Klasse überschreibst.
The override keyword is purely optional. C++ is a crazy language, and learning it can be a daunting task for beginners. There's about 50 integer types.
Oh, das ist nicht schlecht hier. Unsigned long long int. Moment, sehe ich das richtig? Dass eigentlich long long, long long int und signed long long, signed long long int, dass das alles das gleiche ist? Also die ersten vier ist quasi das gleiche. Warum kann man nicht einfach schreiben uint64t anstatt diesen Kack hier? Ja genau, hier, das da. Nee. Was zum? uintLeast64t? Was? Was soll denn das jetzt schon wieder sein? Was? Was ist least? Ich hab keine Ahnung. Was ist fast? Fastest unsigned integer type. Wie fastest? Fastest? Das ergibt ja überhaupt nichts. Wenn ich lese, selbst mit der Erklärung dahinter, habe ich absolut keine Ahnung, was es bedeuten soll. Also least verstehe ich ja noch. Least check ich noch, ja. Du bekommst was, was mindestens 32 Bit hat. Es kann auch 64 sein, 32, was, whatever, mindestens. Aber fast 32T? What? Also die Dinger hier kenne ich. Die benutze ich auch viel lieber als diesen Krempel hier. uint64T.
Size of these types varies depending on which compiler you use and the target machine
Warum
hardware.
Überhaupt T? Notice how it- Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau. Ich vermute mal, das ist, dass es keine Name Collisions oder so gibt. Dass man da noch ein T hinten dran gehängt hat. Ursprünglich dachte ich eigentlich, dass diese Sache mit uint64t eine Linux-Sache ist. Ich dachte, das kommt von irgendeinem Linux-Header. Aber anscheinend ist es Standard. Ja, das heißt, ich denke auch, dass das Typ heißt, ja.
It doesn't say that int is 16 bits. It says that it's at least 16 bits. But it could also be 32 bits. And you have to know these rules about how on any given system the size of a short will be less than or equal to an int, which will be less than or equal to a long. Even the operating system which you use changes things. On Windows, long is 32 bits, even if it's 64-bit Windows. This is for backwards compatibility reasons. On 64-bit Linux, long is 64 bits. The names are also just so verbose and ugly. I hate
Wie gesagt, deswegen schreibe ich lieber uint 32t und sowas.
Typing long,
weil,
long.
Weil hiermit
I wish we could all just agree to
durch.
Use something terse like i64
ja.
In the case where we want 64 bits.
So, wieso macht das übrigens Rust?
Again, you could technically create your own aliases, but it's ill-advised. And I hate how fixed width integer types have an underscore t suffix. I mean, come on guys, we're not in the 90s anymore. Beginners also find it weird how getting the size of standard library data structures returns a size t instead of an integer, which can also be of various sizes depending on the hardware. At some point, you'll inevitably run into the...
Oje. Hört mir bloß auf mit Standard String und so Zeug. Da kriege ich auch Anfälle. Die Standard String Klasse ist... Letztendlich ist es ein Byte Array. Ein Byte Array mit ein paar Helper-Funktionen, die aber auch nicht bei jedem String funktionieren. Aber Standard String ist eines der schlimmsten Dinger überhaupt.
Seven different character types and wonder what they all mean and why a character would ever even need to be signed or unsigned like a number and why an unsigned char is often used to represent bytes and binary data and also what's W char and what's the difference between a standard string and a W string and what are all the issues?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Unterschied ist. Ich vermute mal, Standard String ist das Character immer 8 Bit, also ein Byte, und W String würde ich sagen, es sind 16 Bit pro Character. W-String benutzt W-Char und W-Char ist was? 16 Bit? Oder ist das auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt? White Characters. Default Char Trait Allocate. Moment, was? Was so? Das Ding ist auch geil. Du liest, das ist ja, finde ich, bei C++ auch geil. Ne? Du liest C++ Hilfeseiten und du verstehst danach noch weniger als vorher. Okay, WCHAR. Microsoft erklärt uns das jetzt. WCHAR. Ist ein implementierungsdefinierter Breitzeichentyp. Okay, Moment, Leute, wo kann man das nochmal umstellen? Englisch. Gibt es nicht ganz normales Englisch? United Kingdom. Implementation Define White Character Type. Okay, im Microsoft Compiler sind es 16 Bit. Meine Güte, die machen es da aber auch echt kompliziert, ne?
Pertaining to that.
Übrigens, da muss man echt mal sagen, ich meckere ja auch mal ganz gerne an Rust rum, wie umständlich da Sachen sind und sowas. Aber ich finde, String-Handling machen die echt ganz gut. Das ist standardmäßig einfach alles UTF-8. Strings in Rust sind immer UTF-8. Das heißt, du hast also UTF-8 hat ja einen riesen Vorteil, nämlich UTF-8, also zwei Vorteile, also noch mehr, aber so zwei große Vorteile. Das erste ist, UTF-8 Encoding kann alle Unicode-Zeichen darstellen. Und das nächste ist, die ersten 255, oder sind es 128 Zeichen? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber die ersten Zeichen sind die gleichen wie bei ASCII. Das heißt, du kannst dein 99% Textausgaben-Kram machen wie mit einem ASCII-String, aber du kannst auch so Sachen wie Emojis und sowas reinhauen. Also ich finde, die machen das richtig. Das ist eines der Sachen, wo ich finde, C-Sharp... Ach ja, und es ist die mit die effizienteste Art, wie du das speichern kannst. Ja, ich finde, C-Sharp macht das nicht so schön. C-Sharp arbeitet intern mit 16 Bit pro Character. Also mit UTF, was ist das dann? UTF-16 oder sowas? Das kommt aber noch aus Zeiten, weil die Sprache entstanden ist zu einer Zeit, wo es diese ganzen Unicode und Standards und Encoding-Standards noch nicht so wirklich fest waren. Ja. Ich finde, das handelt Rust auch ganz gut. Du musst es halt explizit da aufrufen. Also musst dann sagen, irgendwie, es ist dann kein UTF-8-String, sondern wenn du das willst, also wenn du eine Datei einliest oder sowas, kriegst du dann ein OS-String oder sowas in Rust und da musst du dann explizit sagen, convert to UTF-8 und dann weißt du, okay, wenn das klappt, dann hast du auch einen gültigen UTF-8-String. Wenn das nicht klappt, musst du dir halt irgendwie in Default Case, also musst den Fehler quasi schon handeln, anstatt dass du dir selbst da irgendwie was ausdenken musst. Ich finde es eigentlich ganz gut, wie die das in Rust machen. Wie gesagt, sind nicht alles schön in Rust, aber diese Dinger kommen mir doch durchdacht vor. Deswegen, damit umgehen die das ja. Ne? Die sagen nicht einfach nur, der Dateiname ist jetzt quasi ein Standard Rust-String und dementsprechend UTF-8 und was machen wir? Nee, du kriegst dann quasi so einen abstrakten OS-String, heißt das, glaube ich, bei Rust. Also quasi das, was halt nicht standardmäßig auch was anderes sein kann als UTF-8. Und dann musst du explizit sagen, convert to oder sowas. Damit umgehen die das. Das heißt, du kannst dir dann aber auf jeden Fall sicher sein, wenn du den als Standard Rust String hast, dann ist es gültiges UTF-8. Und du kannst dich halt dann darauf verlassen. Und du kannst damit dann halt auch so Sachen machen wie to lower und sowas. Wobei ich auch sagen muss, Standard String ist jetzt nicht so geil. Ich finde Ruby, die Ruby String Klasse, die Default String Klasse, finde ich ganz gut, ja? Rust String, ich bin mir gar nicht sicher, ob Rust sowas wie Partition hat. Ah, du hast Standard String Partition, hast du sowas? Ah, gucke mal da. Ah, so, Split. Die Rust-Standard-Sachen sind teilweise gar nicht so kacke. Aber die Standard, also was mir bei Ruby immer echt gut gefallen hat, ist die Standard-String-Klasse. Da hast du wirklich alles drin, was du brauchst hier. Capitalize, Center, trimmen, zusammenhängen, Zeichen löschen, jeder Code-Point, jeder Graphic, also da ist direkt hier Unicode-Support dabei, ist das String-Empty, Encoding, Partition, Index von rechts, Index von, also so finde ich, so muss eine full-featured String-Klasse in der Standard-Library aussehen, wie bei Ruby. Chat ist 19:30 Uhr. Muss jetzt gleich auf. C++-Rant machen wir dann in einem der nächsten Streams, weil ich sonst nichts zu tun habe, weiter. Ich muss mir merken, wo wir gewesen sind, weil ansonsten fangen wir das nächste Mal wieder von vorne an. Wir waren bei 6 Minuten 54. Das kann man doch hier irgendwie speichern. Nee. Link? Share? Kann man so machen? Start Ad, das suche ich. Genau. Das kann ich mir jetzt hier merken und ich bookmark's mir auch nochmal. Da wissen wir, da haben wir aufgehört. Wir gucken nicht alles. Der hintere Teil gibt's einiges zum Überspringen, ja. Das, wo er über GUI-Frameworks rantet, das kann ich nachvollziehen, finde ich. Ist auch wirklich so, wie er das sagt. Aber das ist jetzt nicht so spannend. Und naja, da könnte ich bei C-Sharp und GUI-Frameworks und Microsoft auch drüber ranten. Die tun sich ja auch keinen Gefallen damit. Ja, also. Deswegen können wir eigentlich froh sein, dass es bei .NET sowas wie Avalonia mittlerweile gibt, dass man wenigstens ruhigen Gewissens C-Sharp auch für Cross-Plattform-Desktop-Anwendungen verwenden kann. Aber Microsoft hat ja selbst keinen Bock mehr auf Native-Anwendungen. Nicht umsonst ist das Startmenü eine React-Anwendung. Jo. Chatke, komm, ja, 10 Minuten haben wir noch Zeit. Gibt's noch irgendwas Spannendes? Okay, anscheinend nicht mehr. Dann machen wir Bastelstream mit dem GSM-ESP-Board. Nee. Das bestelle ich mir nicht. Minimaler AI Coding Agent. Juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so.
Tools, which it provides.
Okay, das ist auf jeden Fall ein deutscher Entwickler.
And some guidelines you can provide. And
der hört schon ein bisschen an wie ein alter Kollege von mir.
Actually, quite a lot of information about Pi itself. This will become later.
Der hört sich voll an wie ein alter Kollege von mir. Moment, er hat ein Bild von sich. Nee, den kenne ich nicht. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Von dem ich dachte, dass er es ist. Rambus Video. Nee, habe ich mir nicht angeguckt. Nee. Wie gesagt, wir können uns die letzten 5 Minuten auch nichts mehr großartig angucken. Dann würde ich sagen, habe ich jetzt eigentlich Updates gemacht? Updates hier? Habe ich? Guck mal, es gibt wieder Updates. Jawohl. Wir haben am Anfang des Streams Updates gemacht und am Ende des Streams machen wir nochmal Updates. So, wie sich das gehört für Arch Linux. Da muss alle Viertelstunde geupdatet werden, sonst ist das alles nicht aktuell genug. Guck mal hier, Chatterino, bam. Ach Quatsch. Power off. Bam. Weg ist. Alles klar, Chat. Dann, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Richtig random, sinnloser Stream heute. Aber besser ein Stream als kein Stream. Denke ich mir zumindest so. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream. Bis denn, macht's gut. See you. Nee, oder? Oder wollen wir? Ich muss noch die Kampagne auf Nightmare durchspielen. Mit dem zweiten Charakter. Mit dem ersten habe ich schon alles durch. Okay, ich überleg's mir, RF-Programmer. Machen wir vielleicht. Ich hätte eigentlich auch mal Bock drauf. Wobei, das hat dann am Ende halt nur 30 Zuschauer, aber ich meine, was soll's. Bis dann, CU.